Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Tausende von Leuten in der Schweiz haben Mühe mit ihren Finanzen. Sie sind über beide Ohren verschuldet und kommen nicht mehr daraus raus. Schulden machen ist einfach. Fast alle haben heute Kreditkarten. Leasingverträge fürs Auto sind normal. Oder sogar Banken machen Werbung für Kleinkredit, wenn man sich die Ferien sonst nicht leisten kann. Wer Schulden hat, kann das häufig auch lange verheimlichen. Trotz Mahnungen und Betreibungen. Zum Eklat kommt es dann vielmal erst, wenn etwas Unerwartetes passiert. Zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht oder wenn es zu einer Scheidung kommt, wo das Einkommen nachher für zwei Haushalte muss reichen. Warum eigentlich geraten immer mehr Leute in die Schuldenspiralen? Und warum ist der Weg daraus raus so schwierig? Das ist jetzt Thema im Doppelpunkt Forum. Gesprächsleitung Edith Gilmann.
Ja, Schulden, die passieren nicht von heute auf morgen. Das ist nicht, wie wenn der Blitz einschlägt. Einschlägt tut der Blitz eigentlich erst am Schluss, denn wenn man die Schulden nämlich nicht mehr zahlen kann und merkt, dass man die nicht mehr zahlen kann. Aber wie sieht der Weg ins Minus aus? Wie lebt man mit dem Wissen, dass man diesen Weg viel Schulden hat? Und gibt es überhaupt eine Chance, dass man irgendwann, wenn man die Schulden hat, finanziell überhaupt wieder auf eigenen Beinen kann stehen? Ich begrüsse heute Abend in der Runde den Charlie Gmür. Er ist seit einem Haufen Jahren Schuldenberater bei der Fachstelle für Schuldenfragen Luzern. Guten Abend. Dann der Christoph Mattes von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ihrem Forschungsschwerpunkt ist Armut und Verschuldung. Sie beschäftigen sich also wissenschaftlich mit dem Thema. Und unseren dritten Gast, den direkt Betroffenen, Daniel G., der wird in den nächsten paar Minuten eintreffen. Da hat es noch ein Problem mit dem Verkehr gegeben. Aber wir haben uns versichern lassen, dass er auf Weg ist und bald in der Runde wird teilnehmen. Christoph Mattes, aus wissenschaftlicher Sicht, warum macht denn jemand die Schulden?
Menschen verschulden sich, weil sie ihren Alltag bewältigen müssen. Die Alltagsbewältigung kann dahingehend problematisch sein, dass die Finanzen einfach unheimlich knapp sind, also die Bewältigung von Knappheit, die einfach nicht mehr möglich ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen und sich deshalb über Konsum wieder beteiligen wollen an der Gesellschaft.
Wir gehen später noch auf die Gründe wirklich ein, warum jemand tatsächlich Schulden macht. Charlie Gmür, deckt sich das, was der Herr Mattes gesagt hat, aus wissenschaftlicher Sicht mit Ihrer Erfahrung in der Praxis? Warum macht jemand Schulden? Geht es wirklich um die Knappheit?
Es geht sehr viel mehr um Hoffnungen, um Wünsche und um Nöte und Probleme, wo die Leute drin sind, die sie lösen wollen. Und dann irgendwie eine Fehlbeurteilung machen, zu optimistisch sind und so dann in die ersten Schulden hineinkommen.
Also, dass man es gar nicht richtig realisiert?
Ja, es passiert ganz still und ruhig. Es gibt keinen Blitz vom Himmel, wie Sie gesagt haben.
Ich möchte unterdessen auch den dritten Gast in der Runde begrüßen, den Daniel G. Sie sind als Betroffene heute an, haben jetzt gerade ein bisschen steilen Einstieg, sind jetzt gerade ins Studio gekommen und frage vielleicht gerade auch an Sie. Sie sind selber betroffen, haben Schulden, 30.000 Franken ungefähr sind es. Wir haben abgemacht, dass wir über die Zahl reden in dieser Stunde. Wie war es bei Ihnen gewesen? Warum haben Sie Schulden gemacht? Was war der Anfang gewesen?
Ja, Schuld in dem Sinne habe ich natürlich nicht machen. Der Anfang war, ich war immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Steuern. Und es ist dann mal der Tag gekommen, wo meine Lebenspartnerin und ich dann geheiratet haben. Und sie haben dann herausgefunden, quasi, dass wir einen Leistendabzug gemacht haben. Und nachher hat es einen Buß gegeben. Wir mussten dann noch Steuern nachzahlen, haben aber auch schon Steuern offen gehabt. Und ja, auf einen Tätsch haben wir halt heute schnell 12.000, 14.000 Franken Schulden gehabt. Und haben uns dann in dem Moment fürchterlich aufgeregt. Es waren in dieser Zeit die Politiker, die Zeit, die es geheissen hat, Einkommen null. Und wir können halt einfach nicht Einkommen null ausweisen und haben das absolut ungerecht empfunden. Haben dann einfach ein bisschen getäupelt und haben uns das gar nicht überlegt, was es zur Folge wird haben, dass wir jetzt sagen, jetzt zahlen wir die nächsten halt mal nichts. Und so sind wir eigentlich relativ schnell mal mit einem hohen Schuldenstand da gewesen, dann noch Steuern. Und dann ist eben dann schleichend gekommen, wie der Herr Gmür vorhin gesagt hat, wo es nachher gilt, zum Beispiel das Stunden. Und hat dann einen Vorschlag gemacht, 800 Franken im Monat. Und die Steuer hat gesagt, das reicht uns nicht, so werden die nie fertig. Wir wollen 1200 Franken. Und dann hat man das angenommen. Und hat natürlich alles die laufenden Rechnungen gehabt. Vielleicht mal die Zahnarztrechnung, hier noch etwas, da noch etwas. Und das hat natürlich dann nicht gelenkt. Und, was hat man dann gemacht? Man hat dann einfach Löcher stopfen. Man hat, vielleicht mal eine Rate nicht gezahlt. Hat dafür dort und dort etwas drin da. Das ist noch gerade gegangen. Und, so ist es eigentlich immer weitergegangen.
Die Steuern, Sie haben es gesagt, eben ist der Anfang gewesen. Also, wo bei Ihnen auch so ein bisschen gesagt, die Schnur platzt, oder? Ja. Also, es gibt Leute, die nichts zahlen, wir müssen zahlen. Also, Sie verzeihen mir eine Art von einer ein bisschen dummen Trotzreaktion, vielleicht emotional verständlich, aber es hat ein bisschen in Bredouille geführt. Sie haben unterdessen eben 30'000 Franken, das ist bei verschiedenen Gläubigern, nicht nur beim Steueramt, da ist Telekommunikation dabei, Computer, Krankenkasse. Ich möchte vorblenden, den ganzen Prozess jetzt einmal auslassen, die Jahre, wo es gegangen ist, bis nicht mehr gegangen ist. Es gibt aber sicher einen Punkt, wo Sie dann realisiert haben, jetzt ist nicht mehr gut. Wo war der?
Ja, das ist relativ einfach. Wenn man ganz viele Löcher hat und nicht mehr zum Stopfen, kommt einfach der Moment, wo man einfach sagt, es geht nicht mehr, es ist nicht mehr da. Man kann nicht mehr das Konto überziehen. Also ich habe das von mir aus näher machen bei der Bank, dass wir einfach gar kein Minus mehr machen können mit dem Kärtchen.
Haben Sie einen konkreten Moment, dass Sie ein Bild haben im Kopf, wo Sie eine Rechnung geöffnet haben und denken, jetzt ist fertig?
Nein, so einen konkreten Moment hat es bei mir nicht gegeben, nein. Nein, es ist einfach, man hat einfach wirklich mit der Zeit gesehen, so geht es einfach nicht mehr, so läuft es nicht mehr. Und dann ist halt der Schritt zur Schuldenberatung gekommen. Der ist relativ einfach gefallen jetzt in meinem Fall. Aber es hat nicht eine Initialzündung gehabt, jetzt muss es ändern. Man hat einfach gesehen, es reicht einfach nicht mehr. Es ist einfach, der Lohn ist zurückgegangen und es ist einfach keine Möglichkeit mehr, da irgendetwas zu jonglieren. Es ist mehr keine Luft mehr gehabt.
Sie sind seit einem halben Jahr jetzt beim Schuldenberater.
Ein halbes Jahr, Vierteljahr, ja. Bin jetzt dort, ja.
Und haben dem auch, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, wie die Finanzen so ein bisschen übergeben. Also der macht oder hat Ihnen einen Haufen Sachen abgenommen. Wie läuft denn das ganz genau, wenn jetzt Sie zum Schuldenberater gehen und die Finanzen übergeben? Leute, die sich das nicht vorstellen können, was passiert denn da?
Ja, nichts Schlimmes, zum Glück. Ich habe dann angerufen auf die Schuldenberatung und habe gesagt, dass wir etwas weniger verdienen jetzt, dass wir probiert haben, dort aus dem Zeug rauszukommen und dass wir einfach keine Chance mehr haben, dort rauszukommen mit dem Lohn, dass wir einfach dort drinnen gefangen sind. Und wir haben nachher dorthin gehen können. Und man hat einfach dort den Fall dann mal dargelegt. Man hat einfach mal alles mitgenommen, was man offen hat, was da alles rum ist, wo Geld will.
Und haben wir gebüschelt.
Man hat mal alles gebüschelt, alles voneinander genommen. Wir haben das alles zusammen angeschaut und haben nachher auch gewisse Richtlinien gesetzt, wo wir gesagt haben, das mit dem Kärtchen, dass man nicht mehr ein Minus machen kann, das ist gut. Man tut nachher ein Konto auf. Also jetzt in unserem Fall hat man ein Konto auf, da, wo nachher der Lohn dorthin.
Also das ist ein Konto, wo dann der Schuldenberater...
Unter sich hat. Und dann tut man den Lohn dorthin einzahlen. Und er gibt ihm dann das Geld, das man für das tägliche Leben braucht.
Wie oft kriegen Sie so Geld überwiesen? Was ist da der Schritt, wie man den macht?
Kommt natürlich darauf an, wie man mit dem Geld kann umgehen kann. Hey, ich kann sitzen nicht. Bei mir ist das relativ oft. Wir haben zuerst gesagt, Monat. Und ich habe einfach alles das Geld bekommen, das ich für einen Monat brauche. Das heisst, das Geld war für Essen, für Kleider, Kosmetiksachen, also für Zwischensättigungs. Und aber im Moment für die Handys. Hat er gesagt, das müssen wir selber verwalten. Mhm. Und das war gut gewesen. Und es hat sich dann für mich einfach so, ist es nicht gegangen. Ich war immer noch in diesem Trott drin gewesen. Man braucht halt mal, was man hat. Und dann war halt das Geld fertig, der Monat ging noch da. Und bin nachher wieder zu meinem Berater gegangen und gesagt, hört, für mich geht das so nicht. Ich hätte es gerne wöchentlich, dass ich einfach nachher das Geld wöchentlich bekomme. Und jetzt bekomme ich pro Woche um die 280 Franken, dort oben, bin ich mir ganz sicher. Und ja, und jetzt soll ich das so managen. Und so habe ich auch nicht die Möglichkeit, etwas mehr zu brauchen, als ich habe. Mhm. Ich habe auch kein Kärtchen, also kein Sätzenkärtchen, gehe wirklich einfach zum Schalter und das Geld einfach einmal in der Woche holen. Also wirklich einfach Disziplinschulen. Wirklich Disziplinschulen, dass man das Geld einfach nicht zwischen den Fingern durchläuft.
Also man wirtschaftet dann wirklich mit dem Bargeld, das tatsächlich auch da ist und für die Sachen da sind, die man ausgeben soll.
Genau.
Jetzt, Sie haben auch noch zwei Kinder, also das Geld muss für Sie und zwei Kinder lange. Man kann sagen, die sind ungefähr im Teenageralter. In dem Alter kriegt das Kind das auch mit über. So eine Tochter haben Sie. Wie reagieren die auf die Situation, dass bei Ihnen jetzt wöchentliches Einkommen reinkommt und dass das so knapp ist?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist so, wir haben natürlich ganz viele Sachen, die im Moment im Umbruch sind. Und sie haben mit anderen Sachen, glaube ich, im Moment mehr zu arbeiten, als jetzt mit dem, dass wir nicht so Geld haben. Man merkt sicher, dass zwischen ihnen Frust da ist, wenn sie gerne etwas haben oder irgendetwas machen und so, wo man früher halt einfach nachher halt mal eine Rate nicht gezahlt hat oder das mal nicht gezahlt hat, hat man dann gesagt, okay, wir gehen das schauen oder wir gehen das machen, wir gehen mal in den Zirkus irgendwie. Und das läuft halt einfach nicht. Das geht jetzt im Moment einfach nicht. Und der Ältere ist dort sicher verständnisvoller. Und die Jüngere, die kann das noch nicht so greifen. Sie sieht einfach, es geht einfach nicht. Wir können jetzt nicht gehen. Wieso, warum? Und der Ältere weiss, dass das Schulden da sind. Er hat das auch schon mitbekommen, wo die Familie noch zusammen war. Und die Kleine kann das noch weniger greifen, zum Glück. Also von dort her ist es schon, sie kann mit dem noch nicht so umgehen. Und ich tue es auch nicht unbedingt einfach so sagen, ja.
Sie gehen jetzt gleich offen auch in der Familie mit dem Thema um. Also die wissen ungefähr, was passiert. Man kann wahrscheinlich sagen, ein vorbildliches Vorgehen, so weit einmal, dass man so offen kommuniziert und eben nicht mehr so versteckt, wie es die Jahre vorher war. Jetzt gleich möchte ich Sie ansprechen auf so Gefühle, die das auch mit einem macht. Gerade vielleicht auch als Familienvater ist da gleich auch Scham rum, dass das einem peinlich ist.
Innerhalb von Familie weniger. Also mir hat mein Junior von letztem Mal gesagt, ich nehme dich als Beispiel, so wie du bist, mit dem Geld so wollte ich nie werden. Und dann muss ich sagen, ja, das ist schon ein Riesenschritt gemacht. Außerhalb von Familie, ich denke, so im Kollegenkreis kann ich schon darüber reden, was nachher innerhalb der Firma ist. Bin ich auch relativ offen umgegangen mit meiner Situation in der letzten, aber die Finanzsituation habe ich jetzt nicht auf den Tisch gelegt. Ich denke, in der Schweiz ist es ja so, dass wir weniger über einen Lohn reden. Jeder tut das ab von einem anderen so ein bisschen weg haben. Und es ist schon Scham da, wenn es dann eher heisst, gehen wir einen Kaffee nehmen oder wir gehen mal bräteln oder irgendetwas. Und du hast einfach nichts, du kannst nicht mitgehen, weil du das Geld nicht hast. Was sagst du, oder? Du kannst einfach sagen, du, ich habe kein Geld, aber dann zwei Tage später hast du gleich wieder kein Geld. Und da kann dann auch schon das Schamgefühl kommen. Also ich denke schon, jemand, der Schulden hat, der kann nicht einfach auf die Straße aus dem Stall sagen, ich habe Schulden. Ich glaube, da will niemand dazu stehen. Es ist nichts, wo man stolz sein kann, schlussendlich. Also. Und Scham ist sicher schon da, aber es ist nicht etwas, jetzt in meinem Fall ist es nicht eine Bürde, wo mich einfach drückt. Also. Ja.
Das ist Doppelpunktforum, auf der es eins zum Thema Schulden fallen oder wenn die Schulden fallen, zuschnappt. Wir haben eindrücklich gehört von Daniel G., der betroffen ist von dieser Situation, dass Sie daheim können, an der Sendung mitdiskutieren, wenn Sie möchten. Rufen Sie entweder aufs Nummer 0848 440 222 oder schreiben Sie uns ein Mail auf doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt ist als Wort geschrieben. Ich möchte eine Runde auftun an die Experten, die auch da sind, an Schuldenberater und an Wissenschaftler zum Thema. Wir haben es gehört, Scham, so das Tabuisierte über Geld redet man nicht. Das ist in der Schweiz schon auch ein Thema. Wir hatten eine zweite Person, die gerne mitdiskutiert hat in dieser Runde, eine Frau. Allerdings hat sie nicht kommen können, weil der Arbeitgeber gesagt hat, nein. Und zwar hat er befürchtet, dass es schlecht für das Image der Firma könnte sein, wenn man sie nach dieser Sendung an der Stimme würde erkennen und dann mit dieser Firma in Verbindung bringen. Christoph Mattes oder Charlie Gmür, wie ist das bei Ihnen? Erfahren Sie auch, dass man so die Berührungsängste hat, Hemmungen, oder das überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen? Oder Angst, dass es so einen Dolken gibt?
Also ich habe sehr häufig Leute, die sich bereit schämen, zum Schuldenberater zu gehen. Ich kenne ein paar, wo der Partner nicht weiss, dass Schulden da sind, wo mir der Schuldner oder die Schuldnerin sagt, aber sagen Sie dem das nicht. Und ich denke, Schulden haben ist sehr belastend. Ich denke, Wenn Sie zum Briefkasten gegangen sind, das sind wahrscheinlich Horrormomente gewesen.
Das ist ja so.
Und wenn das Ganze soll einen Sinn bekommen, dann vielleicht der, dass sich das Familiengefüge, die Problemlösungen verändert. Dass wir Sie jetzt mit dem Sohn darüber reden können.
Herr Mattes, wissen Sie aus wissenschaftlichen Untersuchungen, also der Schamfaktor, ist das auch etwas, was einem hindert, dass man dann Hilfe sucht? Das ist schon ein Fakt, dass es so schaurig lang geht, bis man dann etwas unternimmt.
Ja, aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht weniger, sondern eher als selber als Schuldenberater in der Vergangenheit. Natürlich hat es mit Scham zu tun. Und in einer Welt von Superlativen, in der wir nun einmal leben und wo Geld ja auch für Leistung und Erfolg und für Fortschritt steht, ist es ja verständlich, dass man ungern nach außen hin eingesteht, ich kann diesen Superlativen, die um mich herum alle erfüllen, das kann ich alles selber nicht erfüllen. Also es ist zunächst mal ganz verständlich. Was man auch sehen muss, ist, dass es ja nicht nur die Scham ist, dass Menschen sich Hilfe holen. Es sind ja auch Angstmechanismen, die eingesetzt werden. Also ja, ich sag's im Arbeitgeber, ich sag's im Vermieter, also auch von gläubiger Sicht. Das wird ja auch eingesetzt. Es ist ja so, dass es geht ja um wirtschaftliche Interessen derjenigen, die ihr Geld wieder wollen. Und die es ja, ja, vielleicht nicht unbedingt gerne sehen, dass jemand zum Schuldenberater geht.
Also man hat dann Angst, dass wenn man es dem Arbeitgeber sagt, dass der einfach sogar den Job kündet oder dass, ja, dass der Vermieter sagt, nein, so jemand will ich nicht haben und dass man dann die Wohnung auch noch verliert.
Ja, oder dass die ganze Verschuldungsproblematik als wirtschaftliches, als Versagen, als wirtschaftliches Fehlverhalten eingeschätzt wird. Und da sind wir mit Sicherheit im wissenschaftlichen Aspekt. Man kann ja nicht unbedingt sagen, sich zu verschulden ist wirtschaftliches Versagen oder Fehlverhalten, sondern es geht letztendlich nur um eine Bewältigung von problematischen Alltagszusammenhängen. Also dann, wenn das Geld einfach knapp ist oder wenn man sich ausgegrenzt fühlt. Daniel hat es ja eindrücklich beschrieben, wie schwierig das auch ist, Nein zu sagen, innerhalb der Familie und auch nach außen. Sachen sich nicht leisten zu können, was sich andere eben problemlos oder vermeintlich problemlos leisten können. Das kommt ja noch dazu. Nur weil wir in dieser inszenierten Konsumwelt der unbegrenzten Möglichkeiten leben, bedeutet es ja nicht, dass das alle problemlos machen. Wir haben einen hohen Anteil von ver- und überschuldeten Menschen in der Schweiz und in vielen Industrienationen ist es eine Zeiterscheinung, die normal ist, die dazugehört, die jetzt nicht nur die nicht plötzlich gekommen ist, sondern die, wo viele wirtschaftliche Entwicklungen dazu geführt haben, dass wir ein so ausdifferenziertes Finanzdienstleistungssystem haben, das Menschen in Anspruch nehmen und wo Menschen eben auch ihre eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sehr antizipieren, also zu sehr vorwegnehmen.
Jetzt aber gleich kann man vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht daheim sitzt zulässt und denkt, ja gut, aber Schulden machen, das macht doch keinen Sinn mehr. Es ist ja einfach, das kommt rein, das geht raus, das sollte man doch irgendwie merken. Und wir haben vor der Sendung, ja, mal wollen wissen, was denken die Leute auf der Straße, haben ein paar gefragt, was sie meinen, warum kommt es denn dazu, dass jemand verschuldet ist und stellvertretend da die Antworten von zwei Personen.
Es liegt halt einfach auch am Konsum, weil vor allem müssen sie immer Kleider sein mit Namen und das Teuerste einfach. Und dann durch das SMS schreiben, Handy und so weiter, brauchen sie eben schon sehr viel Geld.
Alles wird angeboten, oder? Wir sehen, ja, sie können es haben für billige Abzahlung, oder? Und so einfach Monatsrate oder zwei, drei Monate ohne zahlen und dann erst anfangen zu zahlen. Und so kommt man immer, das ist eine Spirale, oder? Wenn man mal da drin ist, das ist ein bisschen schwierig, oder?
Also der Tenor ist geschult, ist die Konsumgesellschaft, Sie haben es bereits ein bisschen angesprochen, Herr Mattes, man braucht das Neueste, man braucht das Beste und dann wird es einem gerade auch noch einfach gemacht, dass man auf die Pump geht, posten. Ist es wirklich so einfach?
Für mich ist es eine Art wie ein Bärli-Schuh. Der linke Schuh, das ist der Konsument, der tatsächlich die über seine Verhältnisse konsumiert. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch den Produzenten, der anbietet, der Finanzierungsmöglichkeiten anbietet, Tarnt und den X nehmen als Abo und so weiter. Und ich denke, beide sind beteiligt und nur zusammen gibt es Bärli-Schuhe.
Sie haben gesagt, tarnt. Haben Sie da Beispiele, Sachen, die jetzt nicht angeschrieben sind mit Konsumkredit, aber wo in die Richtung geht? Wenn ich es richtig verstanden, wird man ja da so ein bisschen unter Vorspielung falscher Tatsachen verleitet, zum Schulden zu machen.
Ja, zum Beispiel Leasing, wo ganz klar Schulden machen ist. Oder als Abonnement. Ich habe letztens ein Brillenabonnement gesehen. Das ist ganz ein klarer Konsumkredit. Oder wie Handyabonnements und so weiter, wo sie dann 2 Jahre lang auf einmal gebunden sind und Verpflichtungen haben von mehreren hundert Franken.
Also das, die Fixkosten? Oder
also, wo ich Hühnerhaut bekomme, ist, wenn ich zum Beispiel eine Visa-Karte habe und habe vielleicht ein, zwei oder drei Sachen nicht gezahlt, also was ich schon einfordere, vom letzten, vorletzten Monat und so. Und mit der Einforderung habe ich drin Werbung, wie ich zu einem neuen Kredit komme. Wo ich einfach dann muss sagen, ja, aber Leute, was schickt ihr mir das? Ich kann euch ja schon nicht zahlen. Was tut ihr mir da noch Werbung drin? Wie ich da noch zu diesen 20'000 komme für das und das? Und vielleicht hat man noch eine WM-Werbung drin, wo man dann noch das und das günstig machen kann. Wo ich einfach dann muss sagen, ja, aber es wird dem dann wirklich bald einfach reingedrückt, oder? Weil, ja, ich kann nicht zahlen. Was tut ihr mir noch bewerben?
Ja, ich finde es aber noch wichtiger, auch nochmal darauf Wert zu legen, wenn man mal die technokratischen Sachen weglassen, also dass es um die Anbahnung von einem neuen Kreditgeschäft geht, wenn wir das einfach mal vergessen und mal gucken, was sagen uns diese Werbebotschaften, dann sagen die uns doch ganz häufig, nimm den Kredit und dann bist du anschließend der glücklichste Mensch, der hier so rumlaufen kann. Oder ja, buch die Reise auf Kredit, genieße jetzt, bezahle später. Also es wird ja schon so ein Glücks- und Heilsversprechen kommuniziert, was es systematisch davon ablenkt, danach zu fragen, wie kann ich das denn jetzt eigentlich zurückführen. Also das ist eine Frage, die will man ganz bewusst in den Hintergrund stellen und wo ich schon glaube, so ja, die Verschuldung als Bewältigung von Ausgrenzung, als Bewältigung von Leid, von Benachteiligung spielt eine ganz große Rolle.
Die psychologischen Faktoren möchte ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen, vor dann aber einen Hörer in die Diskussion mit einbeziehen. Man hat mir gesagt, Sie möchten sich beteiligen und haben eine Vermutung auch zu Gründen, warum es zur Verschuldung kommt. Guten Abend.
Ja, ich würde mal sagen, die Symptomtherapie bringt nichts und es gibt eigentlich den Hauptgrund, warum sich viele Leute verschulden, sind ja Steuern und Krankenkassen. Und der Grund dort ist, dass die Leute eigentlich im Glauben gelassen werden, sie verdienen sehr viel Geld, aber de facto ist ihr verfügbares Einkommen viel, viel kleiner, weil sie alles quasi in Einzelstück müssen abstottern. Das heisst, da kommt erstmal Krankenkassenprämien, nachher kommen Franchisen, nachher kommen Kostenbeteiligungen, nachher muss man zum Zahnarzt etc. etc. Und Steuern auch. Das System ist eigentlich weltweit einmalig, dass man die Steuern erst nachher zahlt und dass man die Krankenkassenprämie pro Kopf zahlt. Und die Höhe von diesen Beträgen übersteigen einfach das Budget von vielen Leuten.
Haben Sie selber auch Mühe mit dem System, wenn ich Sie persönlich gerade ansprechen darf?
Selbstverständlich, wie die meisten Leute nehmen an. Und das führt nachher die Leute in eine Strudel rein, oder? Und wenn ihr betrieben werdet, dann könnt ihr dann vom Existenzminimum, das man euch übrig lässt, könnt ihr dann nicht mal mehr die Steuerschulden, die ihr habt, könnt ihr auch nicht abziehen. Das heisst, es gibt so einen Strudel, wo es noch immer tiefer und immer tiefer reinnimmt.
Wo man nicht mehr daraus rauskommt. Ja. Bei uns am Tisch hat sich gerade der Charlie Gmür gemeldet, Schuldenberater, auf das Votum vom Hörer.
Also die Steuerämter sind die grössten Gläubiger bei uns. Und es ist tatsächlich so, dass man merkt, das ist Statistik, die am wenigsten Steuerschulden haben, das sind Ausländer, die Quellensteuer haben. Und es wäre sicher eine gute Prävention, wenn man Quellensteuer für alle hätte und auch, dass eine andere Lösung könnte gefunden werden für Krankenkassenprämien. Denn da tun Kreditbanken, die Kredit geben, Leasinggesellschaften und so weiter, tatsächlich den Staat schädigen. Sie kassieren ihre Zinsen und das Geld retour und der Schuldner kann die Steuern und Kranken nicht mehr zahlen.
Jetzt sind wir bereits beim Massnahmenkatalog fast. Ich möchte nochmal auf die psychologischen Faktoren aber zurückkommen, die Sie vorhin dann angesprochen haben. Herr Matthes-Sings, es geht eben nicht nur um die Fixkosten, die man tatsächlich mit dem Einkommen nicht mehr stemmen kann, sondern um etwas anderes, wenn man Schulden macht, nämlich dass man einfach wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwann keine Lust mehr hat, zum Nein sagen, weil es einem so dunkel, dass alle ja gehen zur Post und alle Ja sagen, dass man auch möchte, eben der glückliche Mensch sein, der einem die Werbebotschaften versprechen. Wird man dann auch ganz bewusst auf das eben angesprochen? Ist das auch ein bekanntes Phänomen, dass man versucht, die Leute so zu holen?
Natürlich wird man so angesprochen über die Werbestrategien. Und dann muss man ganz klar sagen, dass Konsum ja mehr ist wie nur die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Es geht ja auch um Befriedigung anderer Bedürfnisse. Und es geht auch darum, dass Konsum was unheimlich Konfliktharmonisierendes hat. Also durch das, dass ja, ich sag mal salopp, alle mehr oder weniger unproblematisch konsumieren können, auch mehr konsumieren können, wie sie zur notwendigsten Existenz brauchen, sehen wir ja bestimmte Unterschiede, bestimmte gesellschaftliche Unterschiede gar nicht mehr. Also ich möchte sagen, wir sehen den Menschen gar nicht mehr so sehr an, wie arm sie sind oder wie schlecht es ihnen geht. Das können sich ja alle so in dieses Deckmäntelchen des Konsums einhüllen und nach außen hin das Bild abgeben, mir geht es genauso gut wie den anderen. Das finde ich unheimlich verständlich. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass wenn man einfach ärmer ist wie die anderen, dass man dieses Bild nach außen aufzeigen will. Das finde ich was Menschliches. Das ist auch richtig, dass man das tut. Man muss sich dann aber im Klaren sein, dass dann so ein Effekt entsteht, dass eine bestimmte Anteil der Bevölkerung die Zahlungen nicht mehr leisten kann, die sie eingegangen sind.
Sie haben gesagt, als Konfliktbewältigung. Haben Sie eine Alltagssituation als Beispiel? Was könnte denn jetzt das sein, wo Sie sagen, ich gehe in dem Sinne aus einem Konflikt oder einer Spannung aus dem Weg, indem ich was mache?
Also ganz bezeichnend finde ich doch da immer so die ganzen Kosten um die Ausbildung der Kinder herum. Also um Schullandheimfahrten, Schulausflüge, um Schulmaterialien, was da alles gebraucht wird. Und wir wissen doch alle auch, dass viele Eltern die benachteiligt oder arm sind, dass die im Elternabend erst gar nicht erscheinen. Und warum denn eigentlich? Weil sie ja genau wissen, über das, was gesprochen wird und das, was entschieden wird, das kann ich eh nicht einhalten. Also gehe ich schon gar nicht zum Elternabend hin.
Also nicht leisten konkret.
Nicht leisten können, genau. Und muss halt im Nachhinein gucken, wie kriege ich es finanziert oder wie kann das Kind dann zum Ausflug mit oder nicht. Da wirklich aktiv werden und mitzudiskutieren, aufzustehen im Elternabend, zu sagen, halt, das ist zu teuer, das können sich bestimmt die Menschen nicht leisten oder noch ich kann es mir nicht leisten. Das ist was, das zu vollbringen, das ist unheimlich anstrengend und wo ich auch Verständnis dafür habe, dass man das nicht leisten kann.
Daniel Gess, Sie sind betroffen. Kennen Sie so Situationen auch aus Ihrer Geschichte, dass man gesagt hat, ja, eigentlich liegt es jetzt nicht drin, ob Pizza essen oder im Freizeitpark und man macht es dann gleich, weil man sonst vielleicht verzichten muss?
Ja, unbedingt. Das war der Grund, wieso dass ich in die Schulden gekommen bin. Ich habe nie einen Kleinkredit aufgenommen oder etwas, wo ich immer gesagt habe, das mache ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das auch erwähnt. Es sind nicht nur Kleinkredite, die einem irgendwie in die Schuld bringen. Also, wir haben es primär so gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir wollen mal mit den Kindern essen oder wir wollen mal das machen, wir wollen mal in den Zirkus. Wenn man in den Zirkus geht, eine vierköpfige Familie, sind über 100 Franken weg, oder? Und wir haben nichts getrunken, wir haben nichts gegessen. Und das haben wir den Kindern auch bieten. Ja, ich kenne das auch. Ich will solche Sachen zwischen ihnen noch machen. Und so kommt man halt einfach immer in die Spirale rein. Das läuft so, ja. Es braucht nicht unbedingt einen Kredit über 40'000. Man kann das im Kleinen machen, ohne Probleme.
Und das ist Ihnen in dem Moment aber bewusst gewesen, so wie es der Herr Mattes beschrieben hat, so eigentlich bin ich jetzt im Spannungsfeld und ich könnte doch nicht, aber jetzt, Mann, jetzt will ich einfach nicht mehr Nein sagen. Jetzt sage ich halt mal Ja. Jetzt gehe ich halt ins Kino.
Das Verrückte ist, wir haben ja nicht Nein gesagt. Genau, das ist ja der springende Punkt. Wenn man irgendwann mal Nein gesagt hätte, dann wäre das auch schlussendlich nicht passiert. Man hat den Punkt vom Nein-Sagen hat man verpasst. Das ist einfach, man ist mit dieser Welle mitgeschwommen. Also es ist nicht so, dass ich ein grosses Auto hätte oder eine teure Stereoanlage oder Designklamotte oder irgendetwas. Nein, die Schulden, wie ich sie aufbauen habe, war im alltäglichen Leben gewesen. Wir tun da mal irgendwie Kebab kaufen oder die CD, die wäre jetzt auch noch gut oder für die Kinder noch das oder wirklich alles in dem Stil. Es hat keine teuren BMW gebraucht für das. Definitiv nicht. Also, man kann sehr, sehr schnell da reingehen.
Ja. Ich denke, das war auch eine von ihrer guten Seiten, dass sie nicht noch die Löcher noch mit einem zusätzlichen riesigen Loch gestochen haben. Sonst hätten sie wahrscheinlich etwas Doppelte bis Dreifache im Hals. Und vielleicht ein ähnliches System, das sie dann dazu gebracht hat, die wöchentliche Auszahlung vom Geld zu verlangen, damit nicht am Anfang einfach zu viel nachgegeben wird, sondern dass sie, da haben sie sich eigentlich selber gezwungen zum Nein sagen.
Ja, genau.
Wir haben ein Mail noch bekommen im Vorfeld von der Sendung bereits, so als Tipp, wie man sich soll hüten vor Schulden. Und da hat jemand etwas Einfaches eigentlich gesagt, man soll einfach mal all das, was man hat, wenn man es büschelt hat und ein Budget gemacht, auf einen Tag runterbrechen. Es mag vielleicht ein Betrag von ein paar hundert Franken, der übrig bleibt für irgendwas, also wo nicht fix verplant ist, als viel scheinen, aber wenn man es dann abrechnet auf einen Tag, sind es vielleicht 22 Franken, dann kriegt es eine andere Perspektive oder eine andere Dimension. Wäre das ein sinnvoller Tipp, Herr Gmür?
Ja, ich denke, ein Monat ist wahnsinnig lang. Und von daher, ich mache es für mich auch so, ich habe meine Wochenration Bargeld, die ich holen kann und mit gutem Gewissen darf brauchen. Ich habe eine Schuldnerin gehabt, die hat das nicht fertig gebracht, eine Woche. Sie hat pro Woche 150 Franken zur Verfügung gehabt. Nach zwei Tagen war das Brauch gewesen. Sie ist dann selber auf die Idee gekommen, ich muss 27 Noten holen und das zu Schubladen ausnehmen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass Sie ein Budget haben und dass ganz konkrete, handelbare Tranchen machen, dass Sie es schnell merken, wenn das Geld weg ist.
Ich bin also der Meinung, dass der Alltag zu bewältigen, das ist eine schwierigere Aufgabe, wie jetzt einen Geldbetrag, einen Frankenbetrag durch Wochen oder einen Frankenbetrag durch Tage zu teilen. Ich finde es ein guter Ansatz. Ich finde den Ansatz nicht schlecht, um sich rechnerisch mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Und wir beschäftigen uns oder wir rechnen, oder vor allem die, die viel Geld haben, die müssen ja gar nicht rechnen. Und das schadet wahrscheinlich niemanden, diese Rechenleistung mal zu verbringen. Aber ich muss ehrlich sagen, seit ich selber Familie habe und zwei Kinder, weiß ich eigentlich, dass diese sehr simplen Rechnenmodelle dem schwierigen Alltag und der Alltag, der von einem Moment auf den anderen sehr problematisch werden kann, dass es oft nicht einzuhalten ist, diese Rechenmodelle. Darum bin ich da mittlerweile ein bisschen vorsichtig.
Was wäre denn aber die Lösung, wenn sie das nicht ist, wenn es jemand wirklich sagt, ich habe es nicht im Griff mit dem Geld?
Ich glaube, man kann eine gewisse Phase über eine Anfangsphase von der Beratung, könnte man Menschen sicherlich auch zugestehen, es nicht im Griff zu haben. Also ich einen Anspruch, das von einer Situation, von einem Moment auf die andere zu lösen, das finde ich einen hohen Anspruch. Ich glaube schon, es geht sehr Richtung Eigenverantwortlichkeit, mit dem Geld umzugehen. Da weiß ich nicht, wie gut es ist, wenn jetzt die Budgetberatung das Geld verwaltet. Da muss auch klar sein, wann geht die Verantwortung wieder zurück an den Betroffenen. Also das muss ich ganz klar sein. Ich kenne auch, das kenne es noch sehr gut, das Anliegen natürlich der Menschen mit Schulden, das alles möglichst abzugeben. Das so eine Dienstleistungsverständnis von Schuldenberatung. Das kenne ich. Letztendlich geht es doch aber darum, die Menschen für ihre Eigenverantwortlichkeit, in ihrer Eigenverantwortlichkeit zu stärken. Da gehört eine Rechenleistung dazu, da gehört aber auch die Leistung, die Kompetenz dazu, den Alltag zu bewältigen und eben in die Richtung, wie Daniel das ja gesagt hat, zu gehen, wie kann ich denn eigentlich Nein sagen? Wie kann ich Nein sagen, ohne rot zu werden? Wie kann ich Nein sagen, ohne anschließend einen Konflikt in der Familie zu haben? Wie kann ich auch meine Familienangehörigen, wenn es schwerfällt, in die prekäre finanzielle Situation mit einzubeziehen?
Gleich, wir haben vorher dann so Sachen wie Quellensteuer angesprochen und gewisse Sachen, die man schon auch von aussen könnte reglementieren oder einfach eine Regel schieben, dass es gar nicht dazu kommt. Wir haben zudem auch einen Hörer bei uns in der Leitung, den Dario Imhoff aus Basel-Land. Und zwar haben Sie einen Vorschlag, wie man könnte verhindern, dass es zu Schulden kommt. Und zwar würden Sie bei der Bank den Abzug limitieren. Guten Abend.
Guten Abend.
Abzug limitieren bei der Bank, wie genau meinen Sie das?
Dass man einfach den Betrag angibt, den man am Tag rauslassen kann. Und wenn es kontrolliert wird, einfach nicht für 10 Stunden drauflässt. So, also, dass man immer eine 10er-Note noch drauf hat, dass man nicht Minus macht.
Also dass Minus machen nicht mehr möglich wäre bei der Bank?
Ja, das wäre mal der erste Schritt.
Haben Sie noch andere Vorschläge zum Verhindern von Schulden?
Ja, wenn man zum Beispiel weiss, man kann es nicht zahlen. Man hat ja bei der Rechnung eine Telefonnummer drauf. und denen das erklärt zum Beispiel, dann kommen sie dir auch entgegen, oder?
Also auch früh genug Kommunikation suchen.
Genau. Mhm.
Danke Ihnen vielmals.
Weil, in meinem Betrieb, das macht das schlechte Fallen, oder?
Voilà.
Und rechtzeitig darüber reden, das heisst gut, dann kommt nicht ins Register, oder? Dann machst du mal einen Pluspunkt.
Genau.
Und zweitens ist, dann wissen Sie, er ist zahlungswillig. Einfach nicht gerade jetzt. Und dann wissen Sie, der will gar keine Schulden machen. Der macht das nicht mit Absicht, dann begreifen Sie das auch, oder?
Danke Ihnen fürs Telefon. Herr Imhof, bei der Bank den Abzug limitieren, ein Vorschlag von einem Hörer in der Runde. Gibt ja eben andere, jetzt, dass man auch würde sagen, Forderungen, die auch schon laut worden ist in der Gesellschaft, dass man zum Beispiel müsste mehr überprüfen, ob jemand überhaupt einen Kredit bekommt. Also wenn der nicht bei Null ist Null, genauer überprüfen, ob jemand das Geld bekommt, darf überziehen.
Gut, wir haben ja auch gerade bezüglich Kredit, die Konsumkreditgesetz mit der Kreditfähigkeitsprüfung, wo auch von Gesetz her gewisse Mindestanforderungen gestellt werden, also dass es gemacht wird, wie es erweitert die betriebsrechtliche Existenzminimum. Jetzt leben aber die Banken nicht von den Kredit, die sie nicht kennen, sondern die wollen Kredit geben und wollen Zinsen kassieren. Und die führen dann derart eine lausige Kreditfähigkeitsprüfung durch, dass es einfach, am Schluss noch ein Luft übrig ist. Wenn ein Betreibungsbeamter das Existenzminimum so schlecht würde berechnen und unqualifiziert für die Banken Kreditfähigkeitsprüfung, so hätte garantiert das Betreibungsbeamte am nächsten Monat zu Ende den letzten Kram. Hm.
Würde denn Wissen, schützt Wissen vor Schulden machen? Wenn es schlussendlich, es gibt zwar Gesetze, fragwürdig, greifen sie genug, Limiten, ja, ist gesetzt, dann erholt man sich eine andere Kreditkarte, ist fraglich, wenn ich sie richtig verstanden, ob dann irgendwelche Massnahmen von aussen würden helfen. Also setzen wir mal anders an, müsste man mit Geld anders umgehen, anders darüber reden, vielleicht Kind schon im Umgang mit Geld schulen.
Ja, also ich denke, Wissen nützt auf jeden Fall. Wissen ist das eine, da muss man ganz auch kritisch anmerken, sind wir doch mal ehrlich, wer von uns hat eigentlich seinen Nattel-Vertrag, das Kleingedruckte auf der Rückseite, wer hat es denn ganz genau durchgelesen? Also ich glaube, hier in der Runde sehe ich schon, Kopfschütteln. Da muss man auch wieder aufpassen, dass man den Menschen, die jetzt die Schulden haben, jetzt wieder irgendwas rät, was die, die keine Schulden haben, selber auch nicht erfüllen. Also das, ich bitte einfach um Vorsicht. Trotz alledem, Wissen ist nicht schlecht. Zur Wissensvermittlung gehört aber auch, dass es die Adressaten nicht nur die sind, die man vor irgendwas bewahren will oder die irgendwas nicht tun sollen, in dem Fall Schulden machen, sondern dass man das auch nochmal einbezieht in einen anderen Kontext. Also wir haben ja eine rege Diskussion über Schuldenprävention an Schulen, finde ich grundsätzlich sehr gut. Ich bin aber der Meinung, dass man auch die Eltern mit einbeziehen müsste in die ganze Frage, wie geht man mit Geld um. Weil die Jugendlichen sind 5-6 Stunden am Tag in der Schule, der Rest des Tages sind sie nicht in der Schule. Da braucht man nochmal ganz andere Ansprechpartner, die auch Einfluss nehmen können auf Kindheit und Jugend und wie sich junge Menschen entwickeln.
Jetzt haben Sie selber Kinder, allerdings noch ganz kleine. Thematisieren Sie es denn schon mit Ihren Knöpfen, Mathis?
Also meine Knöpfe sind 1,5 und 3 Jahre alt und sie zwingen uns regelmäßig, es zu thematisieren, weil es natürlich jetzt gerade im Frühjahr, Sommer bei jeder Eisdiele, wo wir vorbeikommen, haben wir Diskussionen, gibt es jetzt ein Eis oder nicht? Und es kann ja nicht sein, dass man jedes Mal ein Eis isst. Auch da müssen wir ja vermitteln, dass wir bestimmte Sachen zu bestimmten Zeitpunkten einfach nicht machen. Oder dass wir zu bestimmten Anlässen uns dieses Eis leisten. Ich will ja meine Kinder nicht zur Askese erziehen oder zur Enthaltsamkeit. Natürlich sollen sie Eis essen, wenn die Situation angemessen erscheint. Das bedeutet aber, dass das Nein sagen ist mit einem lautstarken Protest unserer Tochter verbunden. Also man nennt es auch Wutanfall. Da muss man sich immer wieder überlegen, lässt man jetzt die Kugel Eis springen, oder lässt man sich den Sonntagmittagsausflug mehr oder weniger um die Ecke bringen? Und das ist die Frage. Und da braucht man eigentlich, da braucht man Erziehungshilfen, die Eltern befähigen, da klar zu werden, auch gegenüber ihren Kindern.
Wir lachen in der Runde, Daniel.
Ja, schon müssen lachen, da ich selber auch gerne Glassen essen, oder? Ich kann das ganz gut nachvollziehen.
Ja, und Kinder allweg auch, oder? Ja, im natürlich, zweiten oder? Und
dann fällt es natürlich doppelt so schwer, Nein zu sagen. Für mich ist es so, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich selber kann nicht mit Geld umgehen. Das ist nicht, weil ich nicht mit Geld wo umgehen können, sondern weil ich irgendwie einfach keinen emotionalen Bezug zu Geld. Es ist einfach da und fertig. Wenn ich meine Mutter nehme, die hat mit sehr wenig Geld hat die uns einfach durchgebracht. Wir hatten zu essen, gehabt, Kleider, wenn wir etwas danach wollen. Hat sie uns das zahlen können. Und ich habe absolut nichts von dieser Fähigkeit mitbekommen. Für mich ist Geld, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken kann, einfach, es ist emotionslos. Es ist einfach, es ist ein Ding und fertig. Und wie mache ich jetzt meinen Kindern klar, dass das eben etwas Wichtiges ist, dass es etwas ist, wo man muss drauf schauen, wo ihm kann sehr gute Sachen bringen, aber es kann ihm auch schwierige Sachen bringen. Wie erkläre ich das meinen Kindern, wenn ich selber einfach es selber nicht im Griff habe?
Wie machen sie es denn? Also, oder probieren sie es?
Ja, ich bin jetzt dran und probieren. Also, aus allererstes muss ich an mir arbeiten. Das ist gekommen mit dem, dass ich gesagt habe, dass ich die Karte limitiere, wie vorhin der Zuhörer auch gesagt hat. Ich habe in relativ kurzer Zeit noch eine Visa-Karte gehabt. Und dort habe ich immer direkt auf dem Konto abziehen, weil ich das Gefühl hatte, so habe ich es im Griff. Und habe dann zu einem späteren Zeitpunkt meinem Schuldenfachmann gegeben. Und wir haben zusammen geredet und er hat die Visa-Karte verbrochen während dem Gespräch.
Das war ein harter Moment gewesen.
Das war Stich ins Herz gewesen. Wirklich. Das ist einfach, jedes Mal das Decken gemacht, hat es mir Hühnerhaut gegeben. Und das war vielleicht die Initialzündung gewesen, wie du vorhin gesagt hast. Dort ist mir nicht bewusst worden, wie abhängig dass ich eigentlich war von diesen Sachen, von diesen Kärtchen, von dem schnellen Können auslassen. Ich brauche 30 Franken, lade aber 100 Franken aus, wenn es nicht kleine geht. Und eine Stunde später war der 100er weg und eigentlich hättest du ja noch 20 gebraucht für später. Und lässt halt wieder 100 raus, ob du hast oder nicht. Mhm. Und wie kann ich das meinen Kindern beibringen? Was habe ich für Möglichkeiten? Klar, man schaut jetzt darauf, sie haben ihr Sackgeld, sie müssen aber auch etwas machen für das Geld. Aber ja.
Sackgeld ist gerade ein gutes Stichwort meiner Hörerin zum Thema Sackgeld. Umgang lehren den Kind über den Weg. Guten Abend, Goni Ott aus Sirnach.
Guten Abend.
Wie machen Sie es denn mit Kind und Sackgeld? Oder ist es ein Tipp? Machen Sie das persönlich?
Also wir haben es so gemacht, muss ich so sagen. Mhm. Heute ist jetzt 20. Also wir haben relativ früh Sackgeld gegeben.
Wie haben Sie ein System gehabt?
Ja, also wir haben am Anfang pro Woche, als er kleiner war. Und natürlich nicht viel Geld. Also ich sage jetzt, er hat mit der 6. Klasse etwa 20 Franken im Monat gehabt. Also wir sind nicht mit riesigen Geld umgegangen. Und dann, als er in die Oberstufe kam, wo es halt auch mit den Appels und alles losgegangen ist, haben wir eine Art wirklich so gemacht, einen Betrag für Schnatter, einen Betrag für Kleider, einen Betrag für Hygiene und so weiter. Und dann haben wir ihn begleitet, auch dort, wie er sie einsetzt. Also ich sage, die erste Handyrechnung, die er hatte, war weit über sein Budget gewesen. Weil er Züge gratis SMS sind halt auch solche Zahlen SMS und so weiter, oder?
Also hat er das im eigenen Leib dann erfahren, wie weit das Geld läuft, genau. Und wie weit nicht. Ich glaube, Sie haben unseren Schuldenberater gerade beeindruckt in der Runde. Herr Gmür, Sie haben entsprechende Mimik gemacht. Mich dünkt, Frau Ott hat es noch Lehrbuch gemacht, wahrscheinlich.
Also ich finde, die hat das sehr gut gemacht, dass sie auf der Kinder einerseits Taschengeld gibt, aber auf der anderen Seite auch Verantwortung über das Geld übergibt. Denn auch die erste Handyrechnung, wenn der daraus gelernt hat, hat er sehr viel gelernt, wenn der Daniel G. erst später müssen lernen.
Oder noch am Lehren ist, ja.
Jetzt Ihren Sohn ist 20, Frau Ott, haben Sie vorher dann gesagt. Kann er denn jetzt mit Geld gut umgehen?
Also er kann sehr gut umgehen. Er ist Student, lebt von 800 Franken im Monat. Und mit dem muss er seine Lebensmittel kaufen, seine Kleider, alles. Und er tut noch Segeln als Sport. Also er muss auch dort die Regatten zahlen, die Fahrtkosten an die Regatten und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, er hat absolut gut im Griff. Also wenn ich es mit anderen Jungen vergleiche, er hat jeden Monat noch etwas drauf am Schluss. Er muss nicht am Schluss sagen, mir fehlt noch, sondern er hat wirklich immer drauf. Und er plant ein, was er in diesem Monat will. Respektive eben, wenn jetzt eine größere Regatta kommt, wo er weiter so weg muss ins Ausland, wie viel Geld brauche ich, wenn ich dann dort hingehe.
Also hat Erziehungsmaßnahmen mit dem Sackgeld funktioniert. Herzlichen Dank fürs Telefon, ja, Frau Ott. Zum Elternhaus bei dem Thema bleiben. Ist es denn nur Zackgeld oder ist es einfach nur schon zu darüber reden über Geld? Also das Tabuthema Geld. Wir voneinander wissen alle auch nicht, wie viel wir verdienen. Vielleicht haben die Kinder auch keine Ahnung, was denn die Eltern verdienen, was so das Leben kostet. Müssen wir auch das ins Gespräch mit einflüssen lassen, wenn man die Kinder auf dem Weg ins Erwachsenenleben auf das Thema Geld, Umgang mit Geld würde sensibilisieren?
Also nach meiner Meinung gehört Thema Geld, Finanzen in die Familienkonferenz wie jedes andere Frage auch.
Also ein Beispiel, wenn man eine grössere Anschaffung muss man dann mit den Kindern besprechen, wenn man ein Auto kauft zum Beispiel. Oder soll man?
Ich finde es gut, wenn das Kind weiss, wir kaufen das Auto oder wir kaufen den Fernseher und miterlebt, was heisst das? Jetzt können wir eben, entweder wollen wir den Fernseher, den neuen, oder wir können Glasse essen. Dass die Auseinandersetzung spüren. Es ist klar, es ist für den Vater schön, wenn er mit dem neuen Flachbildschirm heimkommen kann. Aber die Kinder lernen anders durch, glaube ich, mehr.
Ja, ich sehe so bei mir, jetzt der Älter, der kann recht gut mit dem Geld umgehen. Also er kann sein Geld auf die Seite tun und kann das schön dort liegen und es macht ihn gar nicht nervös. Und da habe ich wirklich Freude dran. Und bei der Kleinen ist es so, sie braucht ihr das Geld gern. Wenn sie aber nicht kein Geld hat, tut sie sich ja selber helfen. Das heisst im Sinn von, ich hoffe, es lässt jetzt nicht den Betroffenen zu, sie kann dann den Gärten nachher gehen, Blumensträusschen machen und geht die Blumensträusschen verkaufen. Oder tut Bändeli machen, wie Joanna hat, und geht den Leuten das verkaufen, von Tür zu Tür, und verkauft das. Und kommt dann voller Stolz heim und hat ihr ein Chipschen, Coca-Cola, ein Bravo, und sagt, schau, Papi, es hat gelenkt. Wo ich dann, für mich dann manchmal noch nicht ganz sicher bin, ist es gut oder ist es nicht gut, oder? Es ist, sie sieht, ihr reicht das Geld nicht, sie hat noch Bedürfnisse, aber sie schaut dann wenigstens, wie sie zum Geld kommt. Also, sie tut nicht etwas brauchen, was sie nicht hat, sprich, irgendwie beim Papi oder so aus dem Portemonnaie nehmen oder irgendetwas, und sie tut aktiv überlegen, was kann ich dafür tun? Okay, es hat viele schöne Blumen, Frühling bis Herbst. Das zahlt mir das, was mir vorschwebt, oder? Und,
also gewisse Geschäfte sind schon vorhanden bei ihrer Tochter im zarten Alter. Wir haben jetzt über die Eltern und über die Schule schon geredet. Die Gesellschaft, also die Erwachsenen, das erwachsene Umfeld möchte ich nicht ganz ausklemmen in dieser Diskussion. Was machen denn wir als Erwachsene, als Freunde, Verwandte, Anvertraute von jemandem, wo vielleicht ja, in unserem Empfinden, dass man im Konsumieren nicht so im Griff hat, das Tabu existiert ja auch dort. Soll man das ansprechen? Dürfen wir das ansprechen?
Also ich würde das Tabu gern andersrum sehen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir auf der Straße jemanden sehen, der sich anders verhält, also der anders konsumiert, der diesen Konsumstandards nicht entsprechen will? Was passiert in unseren Köpfen? Was trauen wir dieser Person zu? Wie etikettieren wir ihn denn eigentlich? Nehmen wir ihn überhaupt als vollwertiges Gesellschaftsmitglied wahr? Und das ist für mich die entscheidende Frage. Insofern ist eigentlich jeder von uns bereit, auch Menschen, die nach außen hin das Leben, was viele verlangen, nämlich Sparsamkeit, als vollwertig anzuerkennen. Das ist für mich die entscheidende Frage. Das zu thematisieren, das ist sicherlich auch wichtig, wobei da passiert immer ein Effekt, man verlangt immer von denjenigen, die arm sind, dass sie es besprechen, dass sie es ansprechen. Die Menschen mit Schulden sollen über Schulden reden, die Armen sollen darüber reden, dass sie arm sind. Sind die anderen denn eigentlich in der Lage, das Gespräch aufzunehmen? Also wie sind wir in der Lage, wenn uns jemand seine Verschuldungssituation anvertraut, adäquat zu reagieren, ohne dass er sich jetzt irgendwie bevormundet fühlt oder nicht ernst genommen oder was auch immer? Drum wäre mir eigentlich der erste Schritt viel wichtiger, das kritisch zu hinterfragen, also dieses Konfliktharmonisierende, was passiert denn eigentlich, wenn das nicht gelebt wird, und ob man da nicht auch differenzierter sehen muss, wenn Menschen einfach anders sind wie alle anderen, die diesen Konsumstandards einfach entsprechen.
Also dass man sich selber bewusst macht, dass vielleicht jemand nicht jetzt kann ins Kino und kurz Nacht essen, sondern dass man sagt, wir kochen daheim einen Teller Spaghetti. Also dass man aktiv oder proaktiv schon die Situation anerkennt. Habe ich Sie richtig verstanden?
Das sind Entscheidungen, sind die Anerkennung und Wertschätzung verdienen und nicht wieder eine zusätzliche Ausgrenzung, was, du gehst nicht ins Kino oder kannst nicht essen oder gehst nicht essen. Warum? Das ist doch unheimlich uncool, nicht essen zu gehen oder so. Also ich glaube, das ist eine Haltungsfrage der gesamten Bevölkerung und nicht nur eine Frage, wie kann denn derjenige drüber reden, den es trifft. Also das ist
Herr Gmür, wie würden Sie das so unterstreichen? Ich glaube schon, Daniel G., wie war es bei Ihnen? Würden Sie ja sagen, offener darüber reden, hat Ihnen das geholfen?
Also innerhalb von meinem Kollegenkreis rede ich offen darüber. Das schon.
Also auch das Vorher meine ich, oder? Dass sie vorher dann vielleicht weniger den Zwang hätten, zum müssen mittun, würde das entspannen, dass man dann weniger sagt, ich muss jetzt auch. Die Kollegen der Kinder haben das und die Nachbarn haben das.
Ja, ich bin halt in diesem Fahrwasser nicht mitgeschwommen. Ich kann das so nicht sagen. Für uns war das nicht wichtig, zu präsentieren. Wir haben andere Sachen gehabt, die wir gemacht haben für uns. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie eben, ich habe nie ein grosses, schönes Auto gehabt, das irgendjemand hatte. Und die Kinder müssen noch irgendwelche Gucci- oder Benetton-Kleider anlegen und so. Wir haben das auf einer ganz anderen Schiene gemacht, die Schulden. Und ja,
da kann ich... Ja, ich möchte in die Schlussrunde, die Zeit ist leider bereits fast um, noch einbiegen und noch fragen. Eben die Schulden, die gehören ja wie zu einem Teil zum Alltag dazu. Oder die Schulden machen wird einem leicht gemacht. Wir haben es diskutiert. Sie sind jetzt dran, in einem Prozess, der kann über Jahre gehen, die Schulden abzutragen. Sie sind im Schauen, ob eine Sanierung möglich ist. 30'000 Franken sind in roten Zahlen im Moment vorhanden. Leben Sie mit diesen Schulden? Werden Sie müssen mit diesen Schulden leben? Sind die irgendwann weg?
Die sind auf jeden Fall irgendwann weg. Ich bin heute Morgen dort bei der Beratung und wir haben das Blättchen ausgedruckt. Das sind nur noch 21'000. Nein, 20'000 und irgendetwas. Auf jeden Fall nicht mehr ganz so hoch. Und mein Ziel ist einfach bis 2012, dass die Schulden einfach weg sind. Und nicht nur weg, dass man dort auch schon gewisse Rückstellungen hat. Und ein weiteres Ziel wird dann auch für 2013 nehmen wir jetzt mal an. Für das einfach wirklich, dass man auch selber managen kann, also dass man dann sagen kann, jetzt tut man das Geld monatlich geben oder so, dass ich so nachher reinkomme.
Christoph Mattis, Sie als Wissenschaftler, sicher positiv, was der Daniel G. jetzt macht, aber als Gesellschaft müssen wir einfach auch akzeptieren, dass es Schulden gibt.
Natürlich, wir leben im Zeitgeist, wo es immer mehr darauf ankommt, seine eigenen Risiken selber zu verantworten und zu tragen. Und das Leben wird immer risikoreicher. Und dann werden auch immer mehr Menschen dazu übergehen, ihre Probleme mit Krediten zu lösen. Das werden wir uns gewöhnen müssen und auch werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass die Menschen Beratung brauchen, sei es von Schuldnerberatung oder von Budgetberatung, die es in der Schweiz ja auch gibt.
Schuldenberater haben wir auch eine in der Runde gehabt. Charlie Gmür, an Sie auch noch die Schlussfrage, wenn jemand zulässt. Jetzt Ihre Botschaft zum Thema Schulden, wenn wir schon müssen, vielleicht damit leben, dass man in Versuchung geführt wird, über die Stränge zu schlagen.
Also das Leben wird ganz sicher finanziell immer gefährlicher. Und das geht nicht anders, als dass Sie Obacht geben. Es gibt den grünen Bereich und es gibt den roten Bereich. Wenn Sie im roten Bereich sind, dann tut es weh. Und es gibt einen gelben Bereich, wenn es eng wird. Und nehmen Sie das Licht wahr und nehmen Sie dann professionelle Hilfe in Anspruch.
Bei Orange also Hilfe suchen, bevor es zu spät ist und man gar nicht mehr aus den Schulden fallen rauskommt. Herzlichen Dank Ihnen allen in der Runde für das engagierte Mitdiskutieren und natürlich auch den Leuten daheim, die angerufen oder geschrieben haben. Ihnen allen noch einen ganz schönen Abend.
Schulden fallen, wie gerottet man rein, wie kommt man wieder daraus raus? Gäste im Studio bei der Edith Gillmann sind Charlie Gmür, Schuldenberater bei der Fachstelle für Schuldenfragen Luzern, Daniel G., Familienvater und selber von Schulden betroffen, und Christoph Mattes von der Fachhochschule Nordwestschweiz, er forscht im Bereich Armut und Verschuldung. Sie können das Doppelpunkt-Forum während der nächsten 4 Wochen im Internet hören oder Sie können auch eine CD davon bestellen unter der Nummer 0848 840 800 0848 840 800 eine Woche lang, ab morgen Mittwoch bis nächsten Dienstag, immer von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.